Happy New Year, ein frohes neues Jahr. Ich bin mir sicher, dass wir uns dieses Jahr, dieses frohe neue Jahr, mit einer ganz neuen Intensität gewünscht haben. Ich wünsche dir ein ganz anderes Jahr wie das letzte. Ich wünsche dir ein segensreiches Jahr. Ich wünsche dir nicht noch einmal so etwas wie 2020. Ich würde ja gern behaupten, dass letztes Jahr um die Zeit noch alles gut war, aber das war es nicht. Bereits um diese Zeit meldeten die chinesischen Behörden, dass diese entdeckte Lungenkrankheit auf einen neuen Covid-Erreger zurückgeht. Und kurz darauf gab es die Meldung über den ersten Toten. Und das Virus breitete sich aus, erst nach Thailand, in die USA, nach Frankreich und schließlich auch in die deutschsprachigen Länder. Und schnell musste gehandelt werden. Es wurden Krisenstäbe eingerichtet. Und es wurden die Schulen geschlossen, Großveranstaltungen wurden abgesagt und Aktienkurse gingen in den Keller. Am 18. März des letzten Jahres nennt Angela Merkel diese Krise eine Herausforderung von historischem Ausmaß. Und sie sollte recht behalten. Welchen Menschen auf der Welt hat diese Krise nicht betroffen? Angesichts der Gewalt dieser Pandemie gerieten viele andere Krisen schnell in den Hintergrund. Aber immer noch gibt es weltweit Krisenherde, kriegerische Auseinandersetzungen. Immer noch werden die Meere verseucht mit Plastik. Immer noch befindet sich das Klima im Wandel. Und immer noch geht unheimlich viel Wald in Flammen auf. Als Gott bei der Schöpfung den Menschen den Auftrag gab, über diese Welt zu herrschen, dann hat er so sicherlich nicht gemeint. Und wissen Sie, mich als Pfadfinder und Naturliebhaber trifft das schon, zuzuschauen, wie die Wälder vor die Hunde gehen. Manches absichtlich abgebrannt, manches durch Trockenheit einfach niedergebrannt. Und auch unser Wald hierzulande leidet. Und dabei ist Wald etwas so Wunderschönes. Wald ist viel mehr als die Ansammlung einzelner Bäume. Wald ist ein Wunder, es ist ein Ökosystem, ein unvergleichliches. Wald ist ein Lebensraum unzähliger Tiere und Pflanzen. Wald reinigt unsere Luft, es schützt unsere Böden und es ist unheimlich wichtig für unseren Trinkwasservorrat und so weiter und so weiter. Und nicht zuletzt ist Wald einfach auch wunderschön. Die Farbe Grün hat nachweislich einen ganz wunderbaren Einfluss auf unsere Psyche. Und in Japan ist Waldbaden, also das bewusste Verbringen von Zeit im Wald, das auf sich wirken lassen, dieses Ambientes, eine anerkannte Therapieform bei psychischen Belastungen. Grün sind die Wälder und Grün zeugt von Leben. Überall ist Wachstum, überall ist Photosynthese. Und ein Same, der auf einen Waldboden fällt, der findet dort Feuchtigkeit und Nährstoffe. Wald ist etwas Geniales. In Matthäus Kapitel 13 erzählt Jesus ein Gleichnis. Dieses Gleichnis spielt nicht im Wald, aber es redet von Pflanzen und es redet von Wachstum. Und am Anfang dieses Kapitels erfahren wir, dass Jesus sich auf ein Boot zurückziehen musste, um überhaupt dieser Menschenmenge Herr zu werden und um überhaupt eine Verkündigung möglich werden zu lassen. Und das erste Gleichnis, was uns hier begegnet, ist das Gleichnis vom Sämann. Das Bild, was Jesus hier zeichnet, das war den Menschen der damaligen Zeit gut vertraut. Jesus redet von Ackerfurchen, er redet von einem Landwirt, der seine Schürze gerafft hat, darin die Körner, und dieser Landwirt geht und streut diese Körner aus. Aber nicht jedes Korn trifft auf einen guten Boden. Und so ist die Rede davon, dass einige Körner auf den Weg fallen. Und auf diesem Weg gibt es kein Eindringen, dieser Weg ist hart. Diese Körner liegen dort und werden von den Vögeln aufgepickt. Jesus redet von Körnern, die auf eine dünne Erdschicht fallen. Und diese Körner fangen an zu wachsen. Sie werden zu kleinen Pflänzchen, aber der Boden unter dieser dünnen Erdschicht ist felsig und sie finden und die Wurzeln finden keine Nahrung und auch sie sterben ab. Und einige fallen dorthin, wo dorniges Gestrüpp ist. Auch sie beginnen zu wachsen, Aber die Dornen überwuchern diese junge Pflanze und auch dort wird die Pflanze erstickt. Aber einiges fällt auf einen fruchtbaren Boden und es wird groß und es wächst und der Bauer fährt eine große Ernte ein. Und Jesus ist dieses Gleichnis wichtig. Er unterstreicht es. Er sagt, hör gut zu und pass auf, dieses Gleichnis geht dich etwas an. Wer Ohren hat, der höre. Damit es keine Missverständnisse über die Bedeutung des Gleichnisses gibt, legt Jesus es einige Verse später aus. Ich lese die Verse 18 bis 23 aus Matthäus Kapitel 13. Doch ich will das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Und wir müssen uns die Frage stellen, wenn wir dieses Gleichnis lesen, was eigentlich ist das Reich Gottes, von dem er hier redet? Was soll aufgehen in unseren Herzen? Wörtlich übersetzt heißt es ja die Königsherrschaft Gottes. Was ist die Königsherrschaft Gottes? Natürlich regiert Gott im Himmel oben, ganz klar. Aber meint Jesus das, wenn er sagt, das kommt in unsere Herzen als Same und geht auf? Ich denke, er meint etwas anderes. Jesu Botschaft vom Reich Gottes ist eine persönliche Botschaft. Und sie fordert uns selbst auf, unser Handeln zu überprüfen und das aufzugeben, was von Gott trennt. Jesus setzt durch die Bergpredigt neue Maßstäbe. Jesus redet sogar davon, seine Feinde zu lieben. Und wir müssen die Waffen strecken und sagen, Jesus, ich kann das nicht. Ich kann meine Feinde nicht lieben. Ich kann nicht diese Dinge tun, die du in der Bergpredigt verlangst. Und Jesus sagt, doch, das kannst du. Indem das Reich Gottes in dir lebendig wird. Und er sagt, nimm meine Erlösungsbotschaft an. Vertrau mir. Leg dein Leben in meine Hände. Und es passieren Wunder. Das Reich Gottes ist, wenn ein Mensch erkennt und anerkennt, dass Gott sein Herr ist, wenn er Gott lieben lernt, nachdem er Gott lieben gelernt hat, seine Mitmenschen lieben lernt. Jesus wurde Mensch, um uns zu zeigen, wie es aussieht, wenn jemand, der das Reich Gottes in sich trägt, auf dieser Welt ist, wie er lebt mit anderen Menschen, wie er mit ihnen spricht, wie er auf sie reagiert, wie er liebevoll und geduldig sein kann. Jesus konnte das und er hat es uns vorgelebt. Es gibt einen Vers in Römer Kapitel 14, Vers 17. Ich möchte diesen Vers vorlesen. Und dort heißt es, Römer Kapitel 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst und trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes, ganz praktisch. Von allen Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, ist dieses Gleichnis vom Sämann mit Sicherheit eines der bekannteren. Warum erzählt Jesus das? Ist es denn nicht eine Binsenweisheit, dass manche Menschen so und andere so auf das ausgeteilte Wort Gottes reagieren? Was möchte uns Jesus durch dieses Gleichnis sagen? Oder fragen wir besser, wovor möchte uns Jesus warnen? Jesus predigt nicht das erste Mal. Ihm ist klar, dass es seine Zuhörer akustisch erreicht. Aber was passiert mit dieser Botschaft? Was passiert mit diesem Evangelium, was Jesus redet? Und ich weiß nicht, ob ich ihn darum beneiden soll, dass er in ihren Herzen lesen konnte. Und ob es nicht vielleicht traurig gemacht hat zu sehen, er ringt um sie, er wirbt um sie. Und so viele nehmen es nicht an. Wie traurig muss das Jesus gemacht haben. Es ging ihm ja nicht darum, irgendein Produkt anzupreisen. Eine neue Zahnbürste, ein tolles Waschmittel, irgendwas, für irgendwas zu werben. Was Vergängliches. Jesus warb um die Menschen, die ihn durch den Sündenfall entrissen wurden. Und er predigt das Reich Gottes und er wirbt darum, er wirbt um einen Moment ihrer Aufmerksamkeit. Und er muss mit ansehen, wie seine Werbung für das Reich Gottes mal mehr und mal weniger angenommen wird. Sein Publikum war gemischt. Die einen waren da, um unterhalten zu werden. Manche waren da, um ein Wunder zu sehen. Sie haben gehört, Jesus tut Wunder, also wollten sie ein Wunder sehen. Manche waren da, um ihn etwas anhängen zu können. Was er gepredigt hat, war nicht in Ordnung, so denken sie. Und vielleicht finden wir in seinen Worten etwas, was wir gegen ihn verwenden können. Und manche hören ihm zu und finden in seinen Worten neues Leben. Und das Reich Gottes in ihnen entsteht. Jesus spiegelt nicht einfach diesen Umstand. Es ist nicht so, dass er einfach wiedergibt, wie es so ist. Nein, Jesus hat etwas ganz anderes vor mit diesem Gleichnis. Er möchte die verhärteten Herzen knacken. Er möchte durch diese Schale dringen. Er möchte, dass die Menschen ihre Herzenstür öffnen. Und er tut es, indem er uns Menschen auffordert, uns selbst zu reflektieren. Er hält ihnen dieses Gleichnis vor Augen und er fordert uns dazu auf, zu hinterfragen, wie sieht mein Herzensgrund aus? Was passiert mit dieser Botschaft, die ich jetzt empfangen habe? Was geschieht mit dieser Saat, mit diesem Samen? Was wird es bei mir bewirken? Und die Frage ist berechtigt, was entscheidet denn überhaupt darüber, was mit dieser Saat geschieht? Was entscheidet darüber? Ist es Karma? Ist es Vorherbestimmung? Komme ich mit einem bestimmten Herzensboden auf die Welt? Und es ist dann so? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Baum gefällt haben. Ich habe schon mal einen Baum gefällt. Es war im Zuge meiner Ausbildung zum Waldpädagogen. Ich war in Kärnten in Ossiach an einer Schule dort. Und unter anderem lernten wir dort den Umgang mit einer Motorsäge. Auch liebevoll Fichtenmoped genannt. Und dort lernt man auch, in welche Richtung soll dieser Baum fallen, wie setze ich an, welche Schnitte folgen, in welcher Reihenfolge und wie muss das Ganze geschehen, damit der Baum auch richtig umfällt. Und wenn dann dieser Baum umgefallen ist, dann werden die Äste entfernt und der Stamm wird geteilt. Und bei all dem Faszinierenden, was ein Baum zu bieten hat, bei seinen Ästen, seinen Zweigen, den Wurzeln, der Rinde, dem faszinierenden Innenleben, habe ich eins nicht entdeckt. Ich konnte kein Gehirn feststellen. Kein Gehirn. Ein Baum hat kein Hirn. Das ist auch nichts Neues. Aber das Erstaunliche ist, Bäume können Entscheidungen treffen. Vielleicht glauben Sie mir das nicht, aber das stimmt. Ein Baum, der schon einmal in die Bredouille kam, weil er ohne Rücksicht auf Verluste alles Wasser für Wachstum gesogen hat, so den Boden leer gemacht hat, um alles in die Blätter raufzuschießen, um möglichst viel Photosynthese dort zu betreiben, und der dann in einer Trockenperiode Schaden nahm, weil er keine Vorräte unten hatte, der merkt sich das. Er lernt daraus und er trifft die Entscheidung und sagt, beim nächsten Mal teile ich mir das Wasser unter mir besser ein, damit mir das nicht nochmal geschieht. Wie kann ein Baum sowas? Wie kann ein Baum so etwas entscheiden? Ganz ohne Hirn. Mimosen. Mimosen sind keine Bäume, aber mit Mimosen kann man ganz interessante Experimente machen. Mimosen können bei Berührung ihre Blätter zusammenziehen. Ja? Das schützt dann diese Pflanze. Sie ziehen sich so zusammen, da wird ein Prozess ausgelöst, wenn sie berührt werden. Und das ist natürlich spannend, um damit Experimente zu machen. Und man hat dann Folgendes versucht. Diese Mimose, dieses, Pflänzchen wurde unter ein helles Licht gestellt oder unter ein Licht und dann wurde das Licht eingeschalten und gleich darauf wurde mit einer Nadel in die Blätter gestochen, dieser Pflanze. Und die Mimose reagierte natürlich, indem sie sich zusammengefaltet hat. Und diesen Versuch hat man immer und immer wieder durchgeführt. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Bereits beim Einschalten des Lichtes zog sich die Mimose zusammen. Sie hat einen Zusammenhang hergestellt. Und sie hat die Entscheidung getroffen, oh, jetzt werde ich gleich gestochen, ich falte mich jetzt mal zusammen. Übrigens arbeitet meine Frau als Laborantin im Krankenhaus, muss oft Blut abnehmen und sie konnte mir bestätigen, dass es eine ganze Menge Mimosen gibt, die sich nicht gern stechen lassen. Aber liebe Zuschauer, wenn Pflanzen in der Lage sind, rudimentäre Entscheidungen zu treffen, was ist dann mit uns? Können wir das nicht auch? Ich denke, wir können das erst recht, denn wir haben ein Hirn. Wir sind in der Lage, über Dinge zu reflektieren. Wir können Entscheidungen treffen und Jesus fragt uns auf, uns zu hinterfragen. Und eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben ist, wie reagiere ich auf Evangelium? Was mache ich mit dem, was ich höre? Und wir hören einiges. Sie als Zuschauer von Hope TV, aber vielleicht auch ganz woanders, vielleicht zuletzt in einer Weihnachtspredigt, in einer Neujahrsansprache. Wie reagiere ich auf die Botschaft des Evangeliums? Wissen Sie, es gibt ja Dinge, die ich nicht entscheiden kann. Ich kann nicht entscheiden, wo ich auf die Welt komme. Ich kann nicht entscheiden, wie groß ich werde, welche natürliche Haarfarbe ich habe, welche natürliche Augenfarbe ich habe. Diese Dinge liegen außerhalb meines Entscheidungsbereichs. Und dann gibt es Dinge, auf die habe ich ein bisschen Einfluss, die kann ich ein bisschen entscheiden. Und ich rede hier zum Beispiel davon, wie gesund ich bin, von meiner Gesundheit oder von meinem Reichtum oder nennen wir es besser von meinem Kontostand. Da kann ich ein bisschen mitentscheiden. Und dann gibt es Dinge, die habe ich in meiner Hand. Die kann ich ganz entscheiden. Zu welcher Zahnpasta greife ich? Welche Krawatte ziehe ich an? Gönne ich mir heute Mittag Pizza oder doch mal wieder Pasta? Und wie reagiere ich auf Gottes Wort, auf sein Evangelium, auf das Reich Gottes? Und ich kann mich ganz bewusst entscheiden, Jesus in mein Leben zu lassen und mein Leben in seine Hände zu legen, das anzunehmen, was er sagt, diese Botschaft vom Reich Gottes. Und ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen, ich war bis zu meinem 25. Lebensjahr ein ziemlicher Flachwurzler. Ich hatte ein ganz anderes Wertesystem. Mein Glaube, meine Entscheidungen, nichts davon war vom Gedanken an das Reich Gottes geprägt. Aber es gab ein paar entscheidende Augenblicke in meinem Leben, ein paar entscheidende Erlebnisse und einen Moment der Offenheit, wo diese Saat des Evangeliums eindringen konnte und wachsen konnte. Und es war der beste Moment in meinem Leben. Und für nichts auf der Welt möchte ich das wieder missen, den Glauben, die Hoffnung, die Liebe, die damals eingekehrt sind. Was steht im letzten Vers dieses Gleichnisses, das wir gerade betrachtet haben? Ich möchte es nochmal mit Ihnen lesen. Matthäus Kapitel 13, Vers 23. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Die Saat des Evangeliums geht auf. Sie wird groß und trägt Früchte. Und eines dieser Früchte ist, dass egal wie 2021 wird, welche Krisen und Katastrophen uns erwarten, was auch immer geschieht, ich mich an Jesus geborgen weiß. Ich weiß mich in seiner Hand. Und es ist eine Zuversicht und eine Hoffnung, die stärker ist als jede kommende Krise dieser Welt. Wir haben heute ein wunderschönes Lied gehört. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Und dann heißt es, komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen für 2021, dass Sie diese Botschaft vom Evangelium annehmen, dass Sie Ihr Herz weit machen und dass diese Same vom Evangelium eindringen und groß werden kann. Ich wünsche, dass Sie das erleben, dieses persönliche Erleben von Veränderung. Ab dem Moment, wo man Ja sagt. Und wenn Sie schon die Entscheidung getroffen haben, dann treffen Sie sie wieder. Gott wird sie segnen. Gott mit Ihnen in diesem neuen Jahr. Seien Sie von ihm begleitet, seien Sie von ihm getragen, seien Sie von ihm behütet und haben Sie einfach die Zuversicht, dass nichts geschehen kann und uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Geliebter Herr und Gott, danke, Herr Jesus, dass du hier auf Erden warst und dass du uns gezeigt hast, wie das funktioniert, Herr, wie das sein kann, wenn das Reich Gottes auf Erden ist. Und Herr, ich möchte dich bitten, lass uns doch dieses Reich Gottes bereits hier schon schmecken und fühlen. Lass uns erleben, wie es ist, wenn man verändert und von dir berührt wird. Lass uns erkennen und erleben, was es bedeutet, die Feinde zu lieben, den Nächsten zu lieben, dich, Herr, zu lieben. Ich möchte dich bitten, Herr, lass diese Saat des Evangeliums in uns aufgehen und groß werden. Und lass zu, dass wir zu einem Spiegel deiner selbst werden, zu einem Zeugnis für dich auf dieser Welt. Herr, was auch geschehen mag, du hast verheißen, dass du bis zum Schluss bei uns bist. Herr, und wenn Schluss ist mit dieser Welt, dann kommen wir in deine Welt. Auch das hast du verheißen. Und auf diesen Augenblick freuen wir uns, Herr. Was kann uns geschehen, wenn wir unser Leben nur in deiner Hand haben? Nichts, Herr. Gar nichts. Und dafür danke ich dir. Amen.